Wir wollen da dem Geld die richtige Richtung geben.
Sind nicht gerade unsere Kinder das Investment, in das wir investieren?
Wir müssen die Werte da einfach im Auge behalten.
Die Frage muss einfach einzig allein jeder für sich selbst beantworten.
Wie hinterlasse ich die Welt eigentlich meinen Kindern?
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format Nachgefragt reden wir mit ExpertInnen und Gästen. Dabei teilen sie ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen mit uns, insbesondere zu Finanz- und Versicherungsthemen. Das soll dich inspirieren und befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung. Ich bin Anja Werner, Mutter einer Tochter im Grundschulalter, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Verwendo, zusammen mit Helene im Marketingteam und nebenbei studiere ich Mediendesign.
Mein Name ist Helene Bossmann, ich bin Diplom-Betriebswirtin und habe einen Master in Wirtschaftspädagogik. Ich bin seit 10 Jahren selbstständig als Versicherungsmaklerin und davon seit 8 Jahren bei Verwendo. Ich habe 2 kleine Töchter.
Hallo Helene.
Hallo Anja.
Wir haben unseren HörerInnen schon vor einer längeren Zeit versprochen, dass wir mal über das Thema Kinderinvestment sprechen wollen, also Investments für Kinder. Deshalb begrüße ich heute Tanja Weigel bei uns im Podcast. Sie ist die Abteilungsleiterin für Privatkunden bei ÖkoWorld, einem der führenden Unternehmen im Bereich ethischer und ökologischer Investments. Hallo Tanja.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Hi.
Wir freuen uns sehr.
Ja, ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Von Herzen gern.
Ich würde gleich mal mit den Basics starten wollen. Was ist die ÖkoWorld AG?
Ja, die ÖkoWorld ist seit 1975 einer der führenden Anbieter von Lösungen für nachhaltige Investments. Und ja, unsere Vision ist dabei die Ökologisierung der Wirtschaft. Und ganz wichtig uns ist dabei, dass wir als Menschen richtig handeln und uns ethisch, ökologisch und sozial verhalten. Und unsere Mission ist die lebenswerte Zukunft für alle. Und Geld ist dabei das entscheidende Mittel, um Veränderungsprozesse dann auch zur Wirkung zu bringen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Und wir wollen da einfach dem Geld gemeinsam mit unseren Kunden die richtige Richtung geben. Ja, und auch eine Besonderheit ist, als einziges Investmentunternehmen legt ÖkoWorld ausschließlich Fonds auf, deren Investitionsziele vorher auf Ethik, Sozialverträglichkeit, Ökologie und Nachhaltigkeit geprüft wurden. Also bei uns gibt es quasi auch nichts anderes, sondern bei uns gibt es wirklich nur dieses Thema. Es gibt ja einige Investmentgesellschaften, die ja so eine ganze Bandbreite an Fonds anbieten, auch verschiedene Themen und jetzt vielleicht so in der letzten Vergangenheit das Thema Nachhaltigkeit vielleicht auch so als Nische erstmal noch so ein bisschen mit reingenommen haben. Und das ist halt bei uns ganz anders. Wir machen nur das. Also bei uns gibt es nur das. Und die Verwaltung dieser Fonds macht bei uns die ÖkoWorld Lux SA. Das ist eine Tochter der ÖkoWorld AG. Also wir haben quasi auch als ÖkoWorld AG unsere eigene Investmentgesellschaft über die ÖkoWorld Lux SA als Tochterunternehmen. Und die ÖkoWorld AG macht die Vermögensberatung von Versicherungen und Anlagen, Versicherungen auch im privaten und betrieblichen Bereich, also Altersvorsorge. Und das natürlich auch hauptsächlich Fonds gebunden mit unseren hauseigenen Fonds.
Wie kam es dazu, dass in einer Zeit, also du hast gesagt 1975, glaube ich, in der Nachhaltigkeit jetzt eigentlich noch kein weit verbreiteter Begriff war, der Fokus für die Investments schon so klar gesetzt wurde?
Die Entstehung der ÖkoWorld ist wirklich schon ziemlich ungewöhnlich und auch besonders. Die Wurzeln liegen in der 1975 gegründeten Versico und die gilt als Pionier der nachhaltigen Kapitalanlagen. Und es begann in einer Garage in Düsseldorf als kollektive Versicherungsagentur mit der Zielgruppe ethisch-ökologischer Betriebe und Umweltorganisationen. Also so hat das Ganze angefangen. Und aus der damals gegründeten GmbH entstand die Versico AG. Und dann hat man auch mit Banken und Versicherungen verhandelt, weil die eingesammelten Kundengelder natürlich auch nachhaltig angelegt werden sollten. Und da stieß man sehr, sehr schnell an die Grenzen und hat gemerkt, naja, diesem Anspruch, den wir hier an den Tag legen wollen, werden einfach die Versicherungen und Banken nicht gerecht. Also wir finden keine Möglichkeit, dass wir da einen Partner an der Seite haben, der das Geld dann unserer Kunden so anlegt, wie wir das für richtig halten. Wo wir sagen, das sind die Werte, die wir da entsprechend vertreten wollen und sollte ja dann ja auch wirklich so angelegt werden, dass es entsprechend zu uns passt. Und dann haben wir im Prinzip gesagt, dann machen wir das doch einfach selbst. Und das war die Geburtsstunde des Ökovision Classics. Vielleicht sei da auch dazu gesagt, er hatte quasi heute vor 28 Jahren seine Geburtsstunde. Auf den Tag genau hat heute Geburtstag der Ökovision Classic.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Das war ja der erste Fonds, mit dem dann alles angefangen hat. Weitere folgten. So war der Anfang des Ganzen, der heutigen ÖkoWorld AG.
Tag der Aufnahme ist 2. Mai übrigens. Das ist der Geburtstag. Helene, du wieder. Entschuldigung.
Wir sprechen ja heute unter anderem miteinander, Anja hat es schon angekündigt, weil sich unsere Hörerinnen das Thema Geldanlage für Kinder nachdrücklich gewünscht haben. Ich würde da ganz vorne mit dem magischen Dreieck der Geldanlage starten. Magst du kurz erläutern, wie das funktioniert, beziehungsweise welche drei magischen Prämissen dort verbunden werden?
Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Begriff beim Thema Geldanlage, über den man ja auch immer wieder stolpert. Magisches Dreieck haben bestimmt viele schon mal gehört, aber ja, was bedeutet das denn eigentlich? Das magische Dreieck beinhaltet die Punkte Rendite, Sicherheit und Verfügbarkeit oder auch Liquidität. Und warum magisch? Dieses Dreieck zeigt auf, dass diese Punkte in einem gewissen Spannungsverhältnis zueinander stehen und dass keine Geldanlage diese Punkte gleichzeitig in gleichem Maße erfüllt. Und das macht es dann auch umso schwieriger, die für sich persönlich passende Geldanlage dann auch entsprechend zu finden, weil man natürlich für sich auch erstmal selbst entscheiden muss, was ist mir denn jetzt wichtig? Was sind meine Wünsche, Ziele? Was möchte ich denn jetzt genau mit dieser Geldanlage erreichen? Aber nochmal zurück zu dem magischen Dreieck. Schauen wir uns doch diese drei Ecken auch nochmal an im Einzelnen, was sie denn im Einzelnen bedeuten. Und zwar das Thema Sicherheit. Hier ist in erster Linie das Thema Erhalt des Vermögens gemeint, mit möglichst gar keinen Wertschwankungen, dass man quasi immer draufschauen kann auf diese entsprechende Anlage und keine Kursschwankungen, keine Kursverluste hat. Das ist den meisten Menschen wichtig, wenn sie vom Thema Sicherheit sprechen. Dann gibt es das Thema Liquidität. Das drückt aus, wie schnell das Geld, das Vermögen wieder entsprechend verfügbar ist. Mit Verfügbarkeit ist gemeint im Sinne von zu Bargeld machen oder zumindest zu Bankguthaben machen, also dass man schnell darauf zugreifen kann. Und die Rendite, damit ist die Rentabilität gemeint, also wie viel Ertrag mit einer Anlage generiert werden kann. Um vielleicht ein paar Beispiele zu nennen, lege ich als Anleger meinen Fokus auf das Thema Sicherheit. Da sind natürlich die Möglichkeiten auch irgendwo begrenzt und ich bin wahrscheinlich am besten mit einem Sparbuch beraten oder mit einer Geldanlage, die keinerlei Schwankungen, keinerlei Verluste bietet, also das Risiko von Verlusten, sondern dass man wirklich da immer ganz gewiss sein kann, dass das Geld, was man da angelegt hat, auch am nächsten Tag genauso in dieser Summe auf Heller und Pfennig, wie man früher so schön gesagt hat, dann auch wirklich auch entsprechend stehen bleibt. Ist mein Fokus auf der Liquidität, muss meine Anlage natürlich ganz schnell verfügbar sein, ohne jegliche Kündigungsfristen oder Verkaufszeiten oder irgendwas. Ich denke jetzt auch gerade so ans Thema Immobilie, das ist ja auch sowas, das ist natürlich nicht liquid. Da wären wir dann im Bereich Tagesgeldkonto oder vielleicht auch ein Girokonto, wo ich natürlich immer drauf zugreifen kann, kann mit meiner Bankkarte sofort das Geld verfügen, kann es irgendwo hin überweisen, kann also sofort dran. Und ja, Thema Rendite, möchte ich Rendite erwirtschaften, komme ich im Prinzip gar nicht ums Thema Wertpapiere drumherum. Ne? Weil um eine entsprechende Rendite zu erwirtschaften, muss man natürlich sich auch einfach aus den verschiedenen anderen Bereichen bewegen. Und nochmal, um aufs Dreieck zurückzukommen, auf dieses Spannungsverhältnis, schwierig wird es, und das ist meistens der Fall, wenn mindestens zwei Wünsche abgedeckt werden sollen. Ein Beispiel, ich will zum Beispiel Sicherheit, aber auch mehr Rendite und überlege, ach, da wäre vielleicht eine Investition in eine Immobilie nicht verkehrt und habe als Rendite dann die entsprechenden Mieten. Dann habe ich aber natürlich ein Riesenproblem mit der Liquidität, die dann natürlich nicht gegeben ist. Weil so eine Immobilie, das dauert schnell Monate, bis die verkauft ist, dass es dann auch wirklich so weit ist, dass das Geld dann aufs Konto fließt. Also kann jetzt unter diesem Aspekt dann auch nicht die Lösung sein. Oder man setzt dann halt gar keinen Schwerpunkt auf die Liquidität. Dann kann es natürlich passen, aber das stellt ganz gut so dieses Spannungsverhältnis dar, dass eigentlich immer einer dieser drei Punkte auf jeden Fall irgendwo zu kurz kommt und nicht alle drei in gleichem Maße mit einer Anlage abgedeckt werden können.
Das hast du sehr schön erklärt. Ja, ich glaube, damit fängt es ja eigentlich an. Also wenn ich über das Thema Investments für Kinder oder für meine Kinder nachdenke, dann muss es ja darum gehen, wo will ich mich in diesem magischen Dreieck denn eigentlich bewegen? Was ist mir wichtig? Worauf bin ich vielleicht auch bereit zu verzichten? Also ist mir das Thema Rendite wichtig? Ja, dann muss ich eine gewisse Liquidität oder Illiquidität und ein gewisses Verlustrisiko vielleicht erstmal in Kauf nehmen. Und ist ja beim Thema Kinder auch sehr spannend. Ich meine, da haben wir in der Regel 18 Jahre Zeit. So, da muss das Geld vielleicht nicht täglich verfügbar sein. Und da kann ich vielleicht ein Stück weit bei der Liquidität ein bisschen zurückschrauben. So.
Genau, richtig.
Ja. Jetzt ist ja für viele Eltern das Sparbuch immer noch so das Mittel der Wahl, um für Kinder Geld anzulegen. Da liegen wir ja jetzt bei steigenden Zinsen vielleicht so bei um und bei 1 bis 1,75%, je nach Bank. Das ist jedoch ja leider immer noch deutlich unter dem Inflationsniveau. Magst du unseren Hörerinnen kurz erläutern, warum das Thema Inflation so wichtig ist zu berücksichtigen?
Genau, ja, wirklich ein ganz, ganz essentieller Punkt, den viele Anleger außer Acht lassen. Und gerade insbesondere, auch wenn man über das Thema Sicherheit spricht, auch die Beispiele, die ich eben genannt hatte, wenn man jetzt da wirklich den Fokus drauf legt, meine Anlage soll sicher sein im Sinne von, ich gucke morgen drauf und da liegen als Beispiel immer noch die 10.000 Euro, die ich heute angelegt habe, und ich gucke in einem Monat hin, da sind immer noch die 10.000 Euro und ich weiß, ich kriege auch irgendwann nochmal meine Zinsen, und es kann aber nicht schwanken. Dann hat man dabei oftmals vergessen, dass die Inflation natürlich damit ins Spiel kommt und das Geld verliert stetig an Wert. Also auch wenn meine 10.000 Euro in Summe als Zahl da immer noch stehen auf meinem Kontoauszug oder auf meinem digitalen Abruf im Online-Banking, dann kann ich schon morgen für meine 10.000 Euro natürlich weniger kaufen als heute, weil die Preise gestiegen sind. Ich glaube, ein sehr, sehr greifbares Beispiel aus dem Alltag ist so die berühmte Kugel Eis. Und ich glaube, wir können uns alle noch an eine Zeit erinnern, wo die Kugel noch unter einem Euro gekostet hat. Und mittlerweile ist es schon schwer, da mal eine Kugel für unter 1,50 zu finden. Und ich glaube, in Großstädten kratzt man da schon ganz, ganz stark an der 2-Euro-Marke.
Wir kratzen nicht, wir haben die 2 Euro jetzt.
Genau, ja, genau. Das geht gerade in Großstädten wirklich, wirklich ganz, 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 ganz schnell. Und Fazit ist also, auch wenn man sich mit seiner Anlage in Sicherheit wiegt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil man zum Beispiel das Sparbuch wählt ohne Kursschwankungen, die Inflation knabbert einfach immer ein Stückchen weg. Und grundsätzlich kann man sich merken, die Inflation ist immer höher als der Zins für sichere Anlagen zu der gleichen Zeit. Und daher ist es wichtig, in Anlagen zu investieren, die einfach Renditechancen oberhalb des Inflationsniveaus bieten. Und nur somit entsteht dann auch mit der Investition ein realer Vermögensaufbau und dann nicht nur der Erhalt der Kaufkraft, sondern man will ja neben der Kaufkraft am liebsten ja auch nochmal etwas mehr haben, dass die Anlage dann ja wirklich nochmal mehr bietet. Und die einzigen inflationsgeschützten Anlagen sind da wirklich entsprechend Immobilien oder Aktien beziehungsweise grundsätzlich Wertpapiere.
Ich finde immer noch ein gutes Beispiel, dass sich bei 2% Inflation innerhalb von 30 Jahren der Wert des Geldes halbiert. Also das, was heute 1.000 Euro sind, hat dann in 30 Jahren nur noch einen Kaufkraftwert von 500 Euro. Da sieht man einfach, wie viel Inflation, und da sprechen wir von 2% Inflation, wo wir momentan immer noch deutlich drüber liegen, wie viel Inflation da einfach vom Käse wegknabbert, wie du gesagt hast.
Absolut, absolut. Und das vergessen leider viele und horten wirklich Geld auf Tagesgeldkonten oder Sparbüchern. Klar, immer natürlich mit dem Glauben, das ist da sicher und stimmt ja auch aus einer gewissen Weise, aus einem gewissen Blickwinkel. Aber wenn man jetzt einfach da diese Inflation mit einbezieht in dieses Thema, ja, kann man da dann noch wirklich von Sicherheit sprechen, wenn eigentlich jetzt schon klar ist, dass das Geld wirklich immer weniger wird und man immer weniger dafür kaufen kann?
Ja, da sind wir schon wieder beim Dreieck, ne? Also ist es mir wichtig, dass mein Geld täglich verfügbar ist, dann muss ich halt einfach in Kauf nehmen, dass es weniger wert wird. So muss dann, kann ja auch eine Überlegung sein, zu sagen, ich habe das Geld lieber auf dem Tagesgeldkonto, da komme ich jederzeit ran, falls was passiert. Dann muss einfach nur klar sein, dass das Geld halt einfach dann nicht mehr den Wert hat, gegebenenfalls.
Ja. Genau, richtig.
Bei der Wahl der persönlich richtigen Geldanlage geht es ja auch immer um den Anlagehorizont. Wir haben es jetzt kurz schon angerissen. Also wenn ich 18 Jahre für mein Kind sparen will, dann ist das eine recht lange Zeit. Eine gute Daumenregel für Investments, die ich so als Beraterin gelernt habe, die ja aber auch gerne jede Hörerin da draußen nutzen kann, ist, dass bei einem Anlagehorizont größer 7 Jahre die Anlage in Aktienfonds und ETFs oder generell Wertpapieren rentabel ist. Magst du uns kurz erläutern, warum dieser Anlagehorizont gewählt wird?
Bitte.
Genau, ja, der Anlagehorizont ist dann auch eine ganz, ganz wesentliche Komponente im Bereich Thema Geldanlage und Beratung und meiner Erfahrung nach bisher die häufigste Ursache, wenn jemand schlechte Erfahrungen mit Wertpapieren gemacht hat. Dass es da quasi am Anlagehorizont scheitert, dass man sich da einfach den Zeitraum entsprechend zu kurz steckt und da ist natürlich auch das Thema Streuung spielt damit auch einher, wenn man natürlich die anderen kurzfristigen Töpfe vielleicht nicht ausreichend bedient hat und man ist gezwungen, dann an die Anlage zu müssen, dann sind mitunter schlechte Erfahrungen dann vorprogrammiert. Aus dem Grund ist einfach auch eine individuelle Beratung so wichtig, wo man neben diesen ganzen anderen Aspekten natürlich auch den Anlagehorizont immer mit bespricht und mit dem Kunden gemeinsam erläutert und da auch genau auf diese Bausteine eingeht, sich da einfach vielseitig aufzustellen und natürlich auch für die Liquidität da immer den berühmt viel zitierten Notgroschen natürlich dann nochmal hat. Und je länger der Anlagehorizont ist für das Geld, wo man sagt, naja, da wage ich jetzt vielleicht auch nochmal einen anderen Schritt fernab vom Sparbuch, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann mit dieser Anlage auch einen positiven Ertrag erwirtschafte, weil ich in negativen Phasen natürlich dann nicht unbedingt an das Kapital dran muss, sondern dann entsprechend andere Töpfe habe, aus welchen ich dann Geld entnehmen kann. Und so kann ich mit einem langen Anlagehorizont dann auch ganz entspannt sein und diese Phase dann entsprechend abwarten. Wenn ich so eine Anlage auch nochmal mit einem Sparplan bediene oder vielleicht nur einen Sparplan habe, kann ich mich in schlechten Phasen sogar freuen, weil dann kaufe ich für mein Geld, um jetzt bei Fonds zu bleiben, kaufe ich für mein monatliches Geld, was ich einspare, dann natürlich viele Fondsanteile und nehme überproportional an der Entwicklung natürlich teil, wenn die Kurse wieder nach oben gehen. Na, also das Ganze nennt sich so im Fachjargon Cost-Average-Effekt, aber da sind bestimmt auch viele schon mal drüber gestolpert oder auch auf Deutsch ganz klassisch Durchschnittskurs-Effekt. Und so kann man dieser Sache, das gepaart einfach mit dem Anlagehorizont, da kann man dieser Sache wirklich ganz, ganz entspannt entgegenblicken und das Ganze sogar positiv sehen, wenn die Kurse dann nach unten gehen. Da zeigt sich einfach auch sehr schön, auch mit so einem Sparplan natürlich über so eine lange Zeit, wie viel man auch bewirken kann, selbst wenn man jetzt nicht direkt mit einem, ja, großen Batzen Geld mit viel Kapital irgendwie die ganze Sache startet, sondern dass man auch wirklich mit kleinen Beträgen ein Ziel verfolgen und das auch erreichen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel vor 18 Jahren in den Ökovision Classic investiert hätte und einen Sparplan angelegt hätte, hätte man jetzt ein Kapital von fast 9.000 Euro bei einer eigenen Einzahlung von etwas mehr als 5.000 Euro und das mit nur 25 Euro monatlich. Also das sind wirklich dann Renditen, die sind so passiert in der Historie und auf jeden Fall realistisch zu sehen mit einem nachhaltigen Aktienfonds. Und sowas kann man natürlich alles nicht machen, wenn von vornherein klar ist, dass man das Geld schon nach einer gewissen Zeit benötigt und darauf zugreifen muss und dann vielleicht gerade in einer Phase, wo uns vielleicht wieder ein neuer Virus ereilt, wo die Kurse nach unten nicht gehen oder sonstige Dinge. Genau, hoffentlich nicht. Aber das sind natürlich so Phasen, ne? Da ging es dann auch mal rapide ganz, ganz schnell nach unten mit den Börsen. Und wenn man genau zu so einem Zeitpunkt dann natürlich an Wertpapiere dran muss, mit einem Verlust verkaufen muss, dann ist das natürlich wirklich denkbar schlecht. Das sind dann einfach schlechte Erfahrungen, die man dann macht mit dieser Anlage. Und so sollte es natürlich nicht sein. Und so kommt es auch hoffentlich nicht, wenn einfach vorne raus einfach diese Dinge entsprechend richtig abgesteckt sind. Also dass man weiß, wie lang ist mein Horizont, welche anderen Töpfe habe ich noch, auf die ich dann entsprechend zugreifen kann. Und klar, die Verfügbarkeit von Wertpapieren, von Aktienfonds ist natürlich immer gegeben. Also wenn der Fall der Fälle eintritt, komme ich natürlich an mein Geld, aber der Anlagehorizont, und das ist auch mal das Wichtige mit Anlagehorizont, ist auch nicht direkt natürlich die Verfügbarkeit gemeint. Also viele denken dann auch, oh, ich lege jetzt was für 18 Jahre an, das Geld ist 18 Jahre irgendwie hinter Schloss und Riegel. So ist es natürlich auch nicht. Also wenn irgendwas sein sollte, kann man natürlich immer dran, aber wie gesagt, muss ich dessen bewusst sein, dass das natürlich dem immer dann entsprechend aktuellen Kurs dann erfolgt. Genau.
Ja, nochmal ein sehr guter Hinweis auch auf den Zinseszinseffekt. Das Geld, was ich jetzt anlege, ja verzinst wird, also im Prinzip ähnlich wie bei einem Sparbuch. Die Zinsen werden nicht ausgezahlt, sondern verbleiben auf dem Sparbuch und dann bekomme ich im nächsten Jahr auf das, was drauf lag, plus die Zinsen vom letzten Jahr Zinsen. Und das potenziert sich natürlich im Aktienbereich noch viel stärker, weil wir da einfach von höheren Renditen sprechen. So, wir nähern uns also mit großen Schritten einer guten Variante für die Geldanlage für Kinder. Wir haben uns jetzt also mit Inflation beschäftigt, dem magischen Dreieck, dem Anlagehorizont. Und jetzt sehe ich im Internet immer wieder sogenannte Berater, Coaches, auch Ahnungslose, die zur Anlage des gesamten Geldes in ETFs am besten und einfachsten ein ETF auf den MSCI World raten und das als Eierlegende wollen mich Sau verkaufen. Was antwortest du, wenn Kunden mit so einer Meinung zu dir kommen?
Ja, also meine erste Antwort darauf wäre, dass man, und da werde ich direkt hellhörig, wenn man so sagt, das gesamte Geld, da würde ich immer sagen, nie das gesamte Geld auf eine Karte setzen. Und ja, so schließt sich ja der Kreis auch zu den eben genannten Punkten. Thema Verfügbarkeit eines gewissen Kapitals immer ganz, ganz wichtig. Und von daher ist die Vermögensstreuung auf verschiedene Anlageklassen immer wichtig und immer gut und hat sich auch immer bewährt. Aber jetzt natürlich zurück zum Thema ETF, und zwar ein ETF ist natürlich ein Investmentfonds, der die Zusammensetzung und Entwicklung eines Wertpapierindexes nachbildet. Und es erfolgt natürlich somit keine individuelle Prüfung der Titel und auch kein aktives Management. Das sind natürlich die Eckpunkte eines ETFs. Und die Auswahlkriterien eines ETFs im Nachhaltigkeitsbereich, das bezieht sich meist auf Filter nach dem sogenannten Best-in-Class-Ansatz. Und das bedeutet, dass jeweils die in Bezug auf ein bestimmtes Kriterium besten Unternehmen einer Branche oder Kategorie im Index so dann vertreten sind. Also es wird quasi dieser Filter auferlegt und was dann noch übrig bleibt, das wird dann quasi reingenommen und somit läuft man da natürlich sehr, sehr schnell Gefahr, dass man das Gute im Schlechten sucht und ja, das hat man dann natürlich im Fonds drin und als Kunde, als Anleger investiert man natürlich dann genau in diese Unternehmen, um die man vielleicht im Alltag einen großen Bogen macht, wenn man sich eigentlich nachhaltig aufstellt und sein eigenes Leben in eine nachhaltige Richtung entsprechend ausrichtet. Und da muss man sich einfach die große Frage stellen, will man das? Ne? Will man da auf dieser Seite eigentlich nachhaltig leben? Und beim Thema Geldanlage schaut man da nicht irgendwie ganz, ganz genau hin. Und ich finde besonders bei einer Geldanlage dann für Kinder ist das Ganze natürlich sehr, sehr fragwürdig. Und wenn ich mir vorstelle, das ist ja völlig, völlig absurd, wenn ich im Supermarkt bestimmte Firmen meide und da einen großen Bogen um die Regale mache und investiere dann aber mit meiner Anlage genau in diese Firmen und tue das dann auch noch extra für meine Kinder, finde ich wirklich eine ganz, ganz merkwürdige, absurde Vorstellung.
Hast du eine Meinung dazu? Was ich immer häufiger höre, ist, naja, ich meide das, aber ich kann ja mit meinem Geld, was ich da reinstecke, auch die Möglichkeit einer Transformation schaffen. Also ich pumpe extra noch Geld in diese Firmen, um es ihnen zu ermöglichen, nachhaltiger zu werden.
Ja, das finde ich persönlich etwas schwierig, weil man da eigentlich auch, da wiederhole ich das, was ich eben sagte, irgendwo ja das Gute dann nochmal im Schlechten sucht. Ne? Klar, haben auch verschiedene Firmen, also ich nenne jetzt keine Namen, aber die haben auch alle Nachhaltigkeitsbericht und Nachhaltigkeitsansatz. Aber führen sie es dann auch wirklich so aus oder beziehungsweise wiegt das dann auf, was sie eigentlich Schlechtes tun? Ne? Und dann wäre mein persönlicher Ansatz immer, dass ich eher das Geld den Firmen gebe, die da schon gut unterwegs sind, um einfach nochmal besser zu werden.
Ich finde, ein Argument ist auch immer, dann darf ich das Geld aber keinem ETF geben, weil ein ETF zwar Anteile kauft, aber ja keine Stimmrechte wahrnimmt. Das heißt, ich gebe einem Unternehmen Geld, aber ich gebe ja nicht gleichzeitig meine Stimme ab für und setze mich ein für Transformation. Die Möglichkeit habe ich ja nur über einen Fonds beispielsweise, der einen ähnlichen Ansatz verfolgt. Und es gibt ja diese Beispiele. Es gab einen Fonds, der ja, glaube ich, das Mineralölunternehmen Exxon in den USA quasi mit einer Handvoll Investoren, ich sag mal, übernommen hat und die dann tatsächlich eine Transformation von Investorseite angestrebt haben. Aber da braucht es ja jemanden, der aktiv wird und das wird ja kein ETF. So, da wäre es dann eher wieder was für einen Fonds, zu sagen, wir kümmern uns um die Unternehmen, die sich transformieren wollen und da ein gutes Konzept vorlegen. Und dann wäre es ja wieder was für Ökowohl zu sagen, es ist ein großes Unternehmen und die sind noch nicht nachhaltig, aber sie haben einen guten Plan und sie haben ein Ziel, wie sie das umsetzen können. Und da rein kann ich jetzt mein Geld geben und da habe ich dann aber auch Handhabe, um zu sagen, und wie sieht's denn aus? Wie weit seid ihr denn jetzt? Ja, und dann nochmal auf die Finger zu gucken und vielleicht auch nochmal zu klöpfeln, wenn das vielleicht nicht so geht. Ja, das finde ich so ein Greenwashing-Argument, habe ich auch schon mehrmals gehört. So, ich investiere in Rüstung und alles, was geht, weil damit kann ich es ja transformieren. Genau. Und ich finde, das ist so ein Nonsens-Argument. Das ist auch so ein Greenwashing-Ding. So, damit kann ich alles machen. Damit kann ich auch weiter die Welt zerstören, weil damit bringe ich ja Unternehmen dazu, was zu entwickeln, um meine Zerstörung wieder rückgängig zu machen. Also eigentlich fördere ich doch damit den Umweltschutz, indem ich die Welt zerstöre. Also. So das Totschlagargument gegen alles, finde ich.
Ja. Das ist wie die Kreuzfahrt mit dem Gaskreuzfahrtschiff.
Ja. Okay. Wir haben uns als Verwendung der Nachhaltigkeit verschrieben. Und ich mag hier gerne mal ein Zitat unseres Gastes aus der dritten Folge, Sophie von Lilienfeld-Toal, nutzen, die gesagt hat, sie möchte sich für ein enkeltaugliches Leben einsetzen. Ich finde diesen Begriff so schön und ich kann mich dem auch nur anschließen. Und auch unsere Kunden kommen mit den unterschiedlichsten Gründen zu uns, warum sie nachhaltig agieren und investieren möchten. Was sind Gründe, die du in deinem Berufsalltag schon gehört hast, warum Menschen das Investment in nachhaltige Anlagen so wichtig ist?
Ja, für viele Kunden ist auch ein großer Treiber einfach, dass sein Leben, welches vielleicht schon auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, einfach mit so einer Anlage nochmal abzurunden. Ne? Also das Leben ist schon aufs Thema Nachhaltigkeit ausgerichtet. Die Menschen kaufen Bio ein, fahren Fahrrad, sparen Ressourcen, sparen Müll und engagieren sich vielleicht noch sozial. Also alles, was so diesen Werten entspricht und geben aber vielleicht bis dato ihrem Geld eine ganz andere Richtung und schauen dann mal, ja Mensch, was ist denn das eigentlich für eine Anlage, die ich da habe, die vielleicht schon seit 10, 15 Jahren irgendwie läuft und nie hat man sich so richtig damit beschäftigt und fängt dann aber an zu recherchieren und merkt, ach Mensch, das geht ja dann auch anders. Ne? Warum legen sie ethisch-ökologisch an? Was ist ihnen denn da wichtig? Ne? Und dann kommt wirklich häufig diese Antwort, Mensch, ich bin da schon in meinem Alltag so ausgerichtet und dann möchte ich auch meinem Geld einfach die richtige Richtung geben.
Ja, ich finde, das ist auch gerade für Kinder ein sehr schönes Bild. Welche Welt, wie wollen wir die Welt unseren Kindern hinterlassen? Du hast vorhin mal angesprochen, dass es Kriterien gibt, die ihr ansetzt bei der Wahl der Investments, also in welche Unternehmen investiert wird. Was für Kriterien sind das? Also wenn du das so sagen kannst. Und gebt ihr euch die selbst und prüft die nach? Oder sind das irgendwie externe Kriterien, die ihr nehmt, auf die ihr dann prüft?
Ja, da gehe ich sehr gern drauf ein. Und da ist es zunächst sehr wichtig zu wissen, dass wir als ÖkoWorld eine strikte Trennung von dem Nachhaltigkeitsresearch, also der Abteilung, die sozusagen die grüne Nachhaltigkeitsbrille aufsetzt, das ist komplett getrennt von dem Fondsmanagement, die sozusagen die Renditebrille, so will ich es mal nennen, aufhaben. Das sind diese beiden Prozesse, sind bei uns im Hause komplett getrennt. Und ja, wir nennen es das ÖkoWorld-Prinzip. Also da merkt man schon, es ist sozusagen auch etwas, was von uns selbst auferlegt wurde. Also das leben wir hier so und das ist auch das Besondere auch nochmal an unseren Fonds, dass dann natürlich so auch kein Gewissenskonflikt zwischen diesen beiden Komponenten irgendwie entsteht. Und ja, was bedeutet das konkret? Die Portfolio-Manager dürfen ausschließlich in Unternehmen investieren, die nach Überprüfung der ökologischen, ethischen und sozialen Kriterien durch unser Research-Team in das sogenannte Anlageuniversum aufgenommen wurden. Anlageuniversum, das kann man sich so vorstellen, das ist ein, ja, ich nenne es mal ein Pool an Unternehmen, aus dem dann das Portfolio-Management schöpfen darf. Also diese Aktien, diese Titel dürfen dann gekauft werden. Und in dieses Unternehmen kommt, in dieses Universum, in das Anlageuniversum kommt kein Unternehmen, kein Titel, was nicht vorher von der Research-Abteilung entsprechend geprüft wurde. Und genau so stellen wir sicher in diesem Prozess, dass es nicht zwischen Interessenskonflikten, zwischen den finanziellen und nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten kommt. Und erst nach der Entscheidung des Research-Teams, die auch wirklich alles Mitarbeiter der ÖkoWorld sind, also das sind keine externen Berater, auf die wir da irgendwie zugreifen. Und nur gemäß dieser strengen Ausschluss- und auch Positivkriterien, da gehe ich gleich auch nochmal näher drauf ein, was das genau bedeutet, erst wenn das alles entsprechend für gut bewertet wird, dann wird der Titel entsprechend aufgenommen. Und wie sehen diese Kriterien aus? Es gibt Wirtschaftszweige, die wir als ÖkoWorld für diejenigen mit den wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen halten. Also sprich, in die wir nennen es auch Negativkriterien, in die wir nicht investieren würden. Und somit sind dann diese Unternehmen, die irgendwie in diesen Bereichen tätig sind, ausgeschlossen. Also wie zum Beispiel der Bereich Atomenergie, Atomtechnik, aber auch Vorprodukte dieses Prozesses oder auch spezifische Dienstleistungen. Also daran merkt man auch recht schnell, dass wir da auch wirklich rechts und links und über den Tellerrand schauen, dass es jetzt nicht nur fokussiert um die Überprüfung dieses einen Unternehmens geht, sondern wir auch schauen, wie sind die Lieferketten. Wer sind die Kunden? Wer sind die Zulieferer? Also wirklich das große Rundum wird da im Auge behalten, um da entsprechend zu gewährleisten, dass unsere Fonds dann so dunkelgrün dann auch entsprechend sind. Und weitere Ausschlusskriterien sind zum Beispiel natürlich auch die Gewinnung fossiler Energien, Entwicklung, Herstellung von Kriegswaffen, auch wieder inklusive Vorprodukte, spezifische Dienstleistungen. Also wenn es da etwas gibt, wo man sagt, das ist jetzt nicht direkt eine Waffe oder hat nicht direkt was mit Waffe und Rüstung zu tun, aber es ist vielleicht eine kleine Schraube, die speziell für die Rüstungsindustrie hergestellt wurde. Und dann würden wir quasi nicht in dieses Unternehmen dann investieren, weil wir sagen, das kommt ja dann doch da an, wo wir es gerade nicht haben wollen, und würden das dann natürlich entsprechend ausschließen. Und ganz klar natürlich auch Themen wie Raubbau oder auch eine Investition in gesundheitsschädliche Dinge. Da würden wir auch nicht rein investieren. Und das sind dann auch Kriterien, wo dann auch die Recherche, wenn da sozusagen am Anfang schon klar ist, das Unternehmen hat irgendwie damit was zu tun, dann ist die Recherche dann damit natürlich auch ziemlich schnell beendet. Ne? Also da wird dann gar nicht erst weiter geschaut, wenn da Dinge auftreten, die sofort gegen unsere Prinzipien dann entsprechend verstoßen. Natürlich auch Dinge wie Verstöße gegen Menschenrechte, Kinderzwangsarbeit, das sind natürlich auch ganz, 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 ganz wichtige Themen, wo wir ganz genau hinschauen. Ne? Und auch, was auch wichtig ist, jedes dieser Kriterien kann natürlich auch alleine sofort zum Ausschluss führen. Also da müssen jetzt nicht direkt irgendwie mehrere sich sammeln, sondern jedes dieser Punkte alleine ist für uns dann schon ein No-Go. Ne? Also das sind dann wirklich so die ganz harten Negativkriterien. Genau. Aber was auch wichtig ist, dass alleine reicht natürlich nicht für eine Aufnahme eines Unternehmens, also quasi nicht nur nichts Schlechtes zu tun, sondern ein Unternehmen muss auch irgendwo zur Erfüllung eines ökologischen oder sozialen Ziels auch irgendwo beitragen. Also irgendwo was quasi tun und machen, was der Menschheit quasi dient. Ne? Das kann jetzt eine umwelt- oder sozialverträgliche Technologie sein oder ein Verfahren, was entwickelt, vertrieben oder verwendet wird. Also teilweise auch vielleicht ein bisschen branchenfremd, also Dinge, wo man vielleicht beim Thema Klima vielleicht nicht direkt dran denkt, aber wenn jetzt ein Unternehmen, ein Hersteller, da in seiner Branche sich besonders gut entwickelt und da gute Verfahren entwickelt, um zum Ziel zu kommen, dann kann das natürlich ein entsprechendes Zielinvestment dann für uns sein. Und weitere Punkte sind natürlich auch Dienstleistungen, die Umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften fördern und natürlich auch, und genau, das meinte ich eben so mit dem Beispiel, wenn es einfach auch über einen Standard der jeweiligen Branche dann auch hinausgeht. Also wenn man dann einfach sieht, ach, das Unternehmen, das ist da wirklich auf einem guten Weg und tut sich da hervor, weil wir auch ganz klar sagen, wir verschließen uns nicht irgendwie dem Konsum und dem Welthandel. Das geht einfach nicht. Aber dass man dann natürlich die rausfiltert, die das Ganze gut machen. Genau.
Prüft ihr das auch im Laufe der Zeit? Also oder prüft ihr das einmal oder schaut ihr auch, dass die Unternehmen sich quasi weiterhin daran halten?
Da schauen wir auch weiterhin immer fortlaufend nach und neben den Analysen quasi von neuen Unternehmen, die potenziell aufgenommen werden, werden natürlich auch die im Anlageuniversum bereits drin sind, natürlich stetig überprüft. Und neben der Analyse verfolgen wir auch einen Engagement-Ansatz und das bedeutet, auch, dass wir als aktiver Investor auch natürlich auf die Unternehmen zugehen und in Kontakt treten, da wir da bei uns auch ganz klar die Verantwortung sehen, Einfluss zu nehmen. Das kann natürlich ein Unternehmen sein, wo wir schon investiert sind, aber auch ein Unternehmen, was sozusagen, ich nenne es jetzt mal kurz vor der Schwelle ist, bei uns aufgenommen zu werden. Da gehen wir natürlich auch hin und sagen, Mensch, wir haben euch da schon sehr, sehr positiv hier auf dem Schirm und die Punkte sind aber noch unklar oder Mensch, Wie meint ihr denn das? Und da gehen wir auch wirklich in den Austausch oder wie sind die Pläne des Unternehmens und verfolgen da natürlich auch den Ansatz, das Positive einfach nochmal mehr zu fördern. Genau. Und da werden auch dann wirklich Unternehmen ausgewählt, wo einfach erkennbar ist, dass eine Entwicklung in die richtige Richtung entsprechend stattfindet. Und das geht natürlich auch so weit, dass wir die Unternehmen auch vor Ort besuchen. Also unser Research-Team klopft da wirklich quasi beim Unternehmen an und sieht sich das Ganze vor Ort an. Wie sind da so die Prozesse? Gehen natürlich auch vorab schon in den Austausch mit den entsprechenden Personen, was auch wirklich sehr, sehr positiv aufgenommen wird, dass sich auch sozusagen, also wenn jetzt ein Unternehmen hat, natürlich dann auch einen Nachhaltigkeitsbeauftragten, der dieses Thema dann verfolgt und die sehen das auch sehr, sehr positiv, dass das Ganze, was dann dieses Unternehmen auch tut, dass das Ganze auch außen irgendwo wahrgenommen wird. Genau, und ganz wichtig ist für uns auch das Thema Transparenz. Also wenn sich ein Unternehmen zu gewissen Punkten in Schweigen hüllt, dann ist das für uns schon mal erstmal kein gutes Signal. Und da würden wir dann auch auf zunächst Abstand gehen oder beziehungsweise würden dann natürlich da auch nochmal nachbohren. Ne? Aber wenn wir dann gewisse Infos nicht bekommen, die für uns aber sehr, sehr wichtig sind für die Bewertung, dann kommt natürlich dieses Unternehmen auch nicht in das ins Anlageuniversum. Ne? Und dann auch wieder mit der Maßgabe, wenn dann mehr Infos erfolgen, dass es natürlich dann gegebenenfalls, je nachdem, ne, wie die Infos dann aussehen, die da kommen, dann positiv bewertet wird und dann auch reinkommen kann. Ne? Aber erstmal quasi auch nichts finden zu den relevanten Themen, das ist für uns auch immer natürlich ein rotes Signal, wo man dann auch näher hinschaut. Und Falle, wenn jetzt Kontroversen auch auftauchen zu bestimmten Unternehmen, ne, dann wird natürlich dieser Vorfall auch genau betrachtet. Ne? Also es wird jetzt nicht dann, klar, es gibt gewisse Kriterien, wo es natürlich sofort einen Ausschluss dann gibt, ne? Also wenn es jetzt absolute No-Gos sind. Aber dann wird natürlich auch geschaut, das ist der erste Ansatz, natürlich da auch in den Austausch zu gehen. Ja Mensch, da ist jetzt irgendwas gewesen, wie wollt ihr es denn besser machen in der Zukunft? Wie ist denn da der Ansatz? Ne? Und aber da kommt es natürlich ganz individuell dann immer auf die Schwere drauf an, ob es dann unmittelbar zu einem Ausschluss führt oder ob wir wirklich dann Kontakt aufnehmen, um einfach über die ergriffenen Maßnahmen dann zu sprechen. Und weiteres wichtiges Thema ist natürlich auch, das hatten wir eben im Rahmen ETF schon, wir nehmen natürlich Stimmrechte wahr, um natürlich auch über diesen Aspekt dann nochmal etwas zu bewirken. Man merkt auf jeden Fall auch mit all diesen Aspekten, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind dass das wirklich alles natürlich handmade ist. Ne? Also das sieht man, glaube ich, an diesen ganzen Ausführungen. Es sind natürlich viele, viele Punkte, weswegen wir allein deswegen natürlich schon überhaupt nicht vergleichbar mit einem ETF sind. Also es ist einfach ein völlig anderer Ansatz und da freuen wir uns natürlich auch immer, wenn sich dieser Ansatz lohnt und gewürdigt wird. Beim Finanztest zum Beispiel letztes Jahr, da wurden über 1000 Fonds geprüft und da haben nur 8 Fonds die Bestnote von 5 Punkten erhalten und darunter waren auch 2 Öko-World-Fonds und das freut uns natürlich sehr, dass diese ganze Mühe sich dann auch natürlich lohnt. Ne? Genau.
Und auch was die Nachhaltigkeit angeht. Also wir nutzen unter anderem die Software CleanVest zur Bewertung der Anlagemöglichkeiten hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit. Und dort sind die Öko-World-Fonds mit 8,6 bis 9,1 von 10 möglichen Punkten bewertet, was ein wirklich sehr, sehr, sehr guter Wert ist. Also die Bemühungen zahlen sich am Ende auch da aus.
Genau, absolut. Ne? Und wir gehen da einfach wirklich in die Tiefe, um vielleicht auch mal so Beispiele aus der Praxis zu nennen. Wir hatten in unserem Anlageuniversum einen Automobilzulieferer, auch gerade so zum Thema E-Mobilität waren die wirklich sehr, sehr stark unterwegs. Und dieses Unternehmen hat aber 2 Tochterunternehmen hinzugekauft, die dann in Verbindung standen mit spezifischen Produkten für Militär und Waffen und die dann spezifisch auch nochmal an die Bedürfnisse von Raketen angepasst worden. Und das ist natürlich ein absolutes No-Go. Ne? Also so ein Unternehmen wird dann natürlich auch dann sofort ausgeschlossen. Also um da vielleicht dann auch wirklich mal ein Beispiel zu nennen, wie wir dann schauen und ne, wenn wir sowas dann erfahren über den regelmäßigen Austausch, dann wird da natürlich auch dann kurzer Prozess gemacht. Ne? Also das wäre jetzt wirklich so ein Beispiel, das ist dann einfach ein No-Go. Ne? Weil das wäre natürlich total verquer, wenn man dann irgendwie über die Schiene ja dann doch irgendwie da beteiligt ist. Genau, oder auch weiter noch ein Händler für Klempner, Bad- und Heizungsinstallationen. Der hat dann auch nochmal entsprechend Tochterunternehmen als Spezialzulieferer für Atomkraftwerke. Ne? Und da sagen wir dann auch, ne? Aber da sieht man sehr schön, das sind ja auch so Dinge, da denkt man ja gar nicht dran oder als Otto-Normalverbraucher hat man ja sowas überhaupt nicht irgendwie auf dem Schirm. Ne? Ich meine, wie soll man sowas auch erfahren? Das ist ja, ne? Da muss man sich ja, also wenn man jetzt wirklich sich da selber sein Aktienkörbchen irgendwie zusammenbilden möchte, was so dunkelgrün sein soll, wäre man ja selbst 24/7 irgendwie mit diesen Themen beschäftigt, plus noch natürlich der Part, den das Portfolio-Management macht, also das Ganze natürlich auch auf dieser Rendite- und Umsatzbrille dann zu sehen, da, so könnte ja eine Privatperson nie leisten. Ne? Und von daher ist es ja schön, wenn man das sozusagen bei uns als Konzept und fertig so bekommen kann. Ne, mit diesen entsprechenden Kriterien. Ne?
Und ich finde, da darf man auch einfach mal sagen, dass das halt einfach Geld kostet, so ein Research-Team.
Absolut.
Und so ein Portfolio-Team. Und dass es den Fonds dann halt nicht für 0,2% Fondskosten gibt, sondern dass da einfach Manpower hintersteckt, die genau das tut, also genau an dieser enkeltauglichen Welt arbeitet im Research-Team, aber auch gleichzeitig das Thema Rendite in den Fokus rutscht. Und warum sollen denn dann die Menschen nicht dran mitverdienen? Also klar dürfen die auch gutes Geld verdienen für den guten Job, den sie da machen. Und dann bin ich doch bereit, auch das zu bezahlen, indem ich einen Fonds kaufe, der halt höhere Fondskosten hat, aber der genau das bietet, was ich eigentlich mit meinem Investment wirklich machen will.
Genau, richtig. Ne? Von daher vergleichen wir uns da im Prinzip auch gar nicht mit ETFs in irgendeiner Art und Weise, weil es einfach, ja, es ist einfach nicht vergleichbar, weil einfach die Herangehensweise eine ganz, 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 ganz andere ist. Ne?
Unser geschäftsführender Kollege sagt auch immer ganz gern, wenn die Menschen, die ökologisch und nachhaltig handeln, alle auf ihr Gehalt verzichten würden oder immer nur die Hälfte nehmen, was ja quasi dann Idealisten sind, dann würde das auch nie was werden damit. Also sie müssen einfach auch gut Geld verdienen dürfen.
Ja, natürlich. Ich wollte noch mal darauf hinaus, weil das ja auch häufig so ein Argument ist, warum Menschen in ETFs investieren wollen und nicht in Fonds, weil sie sagen, die Fondskosten sind zu hoch, weil wieder irgendein Internetguru gesagt hat, oh, Fondskosten, darauf musst du achten. Aber halt da vergessen, wohin denn das Geld wirklich fließt und was damit passiert.
Absolut. Ne? Also ich finde auch, man muss sich einfach dessen bewusst sein, ne? Und einfach als Mensch quasi, als Anleger das entsprechende Handwerkszeug einfach bekommen, um die richtige Entscheidung für sich zu treffen. Ne? Wenn man sagt, Mensch, ich will da Kosten sparen, auf Teufel komm raus, dass man aber einfach weiß, dann muss ich einfach auch Abstriche bei der dunkelgrünen Farbe sozusagen machen. Ne? Ist es mir das wert? Wie steht das so im Verhältnis? Kann ich damit leben? Ne? Und die Frage muss einfach einzig allein jeder für sich selbst beantworten. Aber ich bin der Meinung, wenn man es wirklich dann auch richtig angehen will, dann kann da eigentlich ein ETF nie die Lösung sein.
Ja, und gerade wenn wir über das Thema Kinder sprechen, also ich will Investment für meine Kinder machen und arbeite damit an einer Welt, die meinen Kindern kein wirklich gutes oder überhaupt kein Leben ermöglicht. Also was sagen denn jetzt meine Kinder, wenn sie in 20 Jahren erwachsen sind und dann kriegen sie ein Depot oder eine Versicherung mit 40.000 Euro, die halt grau ist und kein bisschen grün, oder eins mit genauso viel oder ein bisschen weniger, mit 30.000, vielleicht mit Fondskosten, wie auch immer, ja, aber möglicherweise höherer Rendite und einem grünen Investment. Also was machen die Kinder, wo das Geld, was sie jetzt bekommen, aktiv daran gewirkt hat, dass die Welt, wie sie jetzt ist, es nicht mehr gibt weiterhin. Also danken es einem die Kinder, dass man gesagt hat, oh nee, aber hier Rendite war mir das Wichtigste, damit du nachher möglichst viel Geld bekommst. Oder geht es nicht um ein enkeltaugliches Leben? Also sind nicht gerade unsere Kinder das Investment, in das wir ja täglich investieren. Wir stecken da Zeit rein, wir stecken da viel Liebe rein. Und natürlich möchten wir denen einen guten Start ins Leben ermöglichen mit ein bisschen Geld für Studium, Auto, Weltreise, wie auch immer. Aber muss nicht da der Fokus auch darauf liegen, dass es eine Welt dann noch gibt, in der sie reisen oder Auto fahren können, in der sie ein schönes Leben haben werden?
Ich glaube, dass unsere Kinder das überhaupt da schauen können, liegt an uns und daran, was für Werte wir ihnen vermitteln und eben auch durch Dinge hindurchzuschauen oder hinter Dinge zu schauen, wie eben Geldanlagen. Wenn wir das unseren Kindern gar nicht vermitteln, werden sie das nicht zu schätzen wissen. Das ist, glaube ich, wir müssen die Werte da einfach im Auge behalten, denke ich.
Gibt es denn Dinge, die du uns gern fragen möchtest?
Ja, Helene, was treibt dich denn an, so dem Geld die richtige Richtung zu geben?
Ein Stück weit, glaube ich, hat es angefangen mit meinen Kindern. Also ich bin schon länger bei Verwendung und habe das Thema Nachhaltigkeit auf jeden Fall immer mitgetragen. Ich glaube aber so richtig wichtig und so einen richtigen Drive hat es bekommen, als ich selbst Mutter geworden bin vor 5,5 Jahren. Also da auch nochmal genau dieses, okay, es geht nicht mehr nur um die Welt, in der ich lebe, sondern auch, wie hinterlasse ich die Welt eigentlich meinen Kindern und was tue ich aktiv dafür, damit meine Kinder eine schöne Welt haben. Also klar kann ich jetzt weitermachen wie bisher und sagen, wir wussten es ja nicht besser. So gut gedacht ist aber nicht gut gemacht. Oder fange ich an, jetzt was dafür zu tun, um meinen Kindern, wenn sie in 20 Jahren kommen und sagen, Mama, was hast du eigentlich gemacht? Sagen zu können, hey, das ist mein Beitrag, den ich versucht habe zu leisten und versucht habe, das in die Welt hinauszutragen. Und dann klar ist die Beratung jetzt im Job quasi der wohl mit größte Hebel, den ich habe, da nochmal stärker darauf einzugehen, wie wichtig quasi nachhaltige Geldanlagen einfach sind. Und ich habe seit 10 Jahren, seitdem ich diesen Job mache, immer wieder das Thema private Rentenversicherung auf Aktienbasis. was sich sehr verändert hat, was am Anfang immer noch war, Aktien, nee, auf keinen Fall, dann ist mein Geld ja weg. Also so diese Diskussion oder diese Argumentation ist Gott sei Dank vorbei. Also das haben jetzt, glaube ich, die meisten verstanden, dass wirkliche Rendite nur mit Aktien möglich ist. Aber ja, dann jetzt kommt über diese unsägliche Leier der ETFs und diese ETFs als der heilige Gral der Geldanlage, das macht mich einfach nur wahnsinnig, weil ja, performen gerade gut. Also bis vor Corona war ich da sehr skeptisch, weil ich immer gedacht habe, mal gucken, wie die durch die erste Krise gehen, ja, ob sie nicht einfach platzen. Jetzt sind sie da ganz gut durchgegangen und ja, ist durchaus auch spannend. Aber halt immer die Frage, was mache ich mit meinem Gewissen? Ich habe da gerade eine Kundin, das ist ganz spannend, die bei Greenpeace aktiv ist und sich wirklich sehr nachhaltig engagiert und lebt, mit der ich über Geldanlage gesprochen habe und die jetzt von ihrer Mutter gesagt bekommen hat, nee, du musst auf jeden Fall ETFs machen, weil die Fondkosten sind einfach zu hoch. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Fondkosten sind das Schlimmste, die jetzt genau vor diesem Dilemma steht und sich auch überlegt, ja, was ist mir jetzt eigentlich wichtig? Und ich finde das gut. Also ich finde das Dilemma gut, weil dann beschäftigt man sich mal damit. Und ja, so ist doch das Leben, auch wie im Renditedreieck. So, es gibt halt nicht alles, sondern ich muss mich dann halt entscheiden.
Ja, absolut. Richtig, richtig.
Ja.
Genau, und man muss, ne, wie ich sag mal, einfach das Handwerkszeug haben, ne, und abwägen, ne, und dann die für sich richtige Entscheidung dann entsprechend treffen.
Ja. Und das ist es ja auch. Es ist ja nie, also ich finde, es gibt ja nicht die für alle richtige Entscheidung, sondern es soll gern jeder selbst entscheiden. Und wenn jemand sagt, nee, Nachhaltigkeit ist mir nicht wichtig, ja, mir geht es um Rendite, kann ich das vielleicht nicht nachvollziehen, aber durchaus umsetzen. Aber diese Entscheidung muss man halt einmal treffen. Und glaube ich auch einfach klar machen, dass halt alles nicht geht. Also ich kann nicht keine Ahnung, also hier in Hamburg ist es ja so die Eppendorfer Muttis. Also ich gehe zum Bio-Großmarkt und kaufe alle Kleidung nur nachhaltig, fahre aber einen dicken Porsche, mit dem ich meine Kinder natürlich bis in die Schule fahre am liebsten. Ja. Also ja, dieses Verschließen vor der eigenen Realität, also vor den Kontroversen im eigenen Handeln, was wir, glaube ich, jetzt Menschen so gern tun, also so wie widersprüchlich wir uns eigentlich verhalten, das schieben wir so gern weg. Und da den Finger nochmal reinzulegen und zu sagen, das ist schön, dass du das magst, aber du musst dich jetzt mal entscheiden und sei dir durchaus bewusst. So, also
genau.
Mach dir das bewusst, dass das ein kontroverses Handeln ist.
Ja, richtig, richtig. Eben, ja, das finde ich auch ganz, ganz klar. Bewusstsein ist da absolutes Stichwort, ne? Dass man einfach ja, sich über sein eigenes Handeln und die daraus resultierenden Folgen einfach bewusst ist.
Ja, und ich glaube, oder meiner Erfahrung nach, ist das dann auch keine Diskussion mehr. Also wenn man diese Entscheidung getroffen hat und sagt, ich möchte nachhaltig investieren, dann habe ich auch noch nie mit einem Kunden oder einer Kundin über 0,5% Fondkosten gesprochen, sondern dann geht es nicht mehr um Fondkosten, sondern dann geht es darum, was leistet der Fonds in der Performance natürlich, aber auch in dem, wie er nachhaltig agiert. Und dann ist es, ja, dann ist es einfach eine ganz klare Kiste. Und dann sind wir auch weg von diesen ganzen, du hast sie vorhin ja eigentlich mal kurz angesprochen, diese ganzen Greenwashing-Fonds. Das finde ich auch. Also wie viel ist dann wirklich nachhaltig und wie viel ist grün gewaschen? Wie sehr stehe ich wirklich dahinter? Und da finde ich es halt ÖkoWorld Pionier einfach. Also ja, so nicht nur gesagt, sondern ja auch tatsächlich wörtlich. Mit wie früh ging das los, der Fokus darauf und wirklich die kontinuierliche Ausrichtung darauf mit, glaube ich, ja, ganz viel Anfeindung in, wie du jetzt sagst, 28 Jahre ÖkoWorld. So wie lange wurde das Thema noch verlacht? Ja, Nachhaltigkeit interessiert doch keinen und so.
Ja, absolut, absolut richtig. Genau, das konnte man sich da zu der Zeit noch gar nicht so vorstellen, ne? Und jetzt ist es in aller Munde. Aber das ja, zeigt einfach, dass ÖkoWorld da wirklich in den Anfängen da schon den ja, richtigen Sinn dafür hatte, die richtigen Werte verfolgt hat und ja, uns das jetzt dann irgendwo auch recht gibt. Ne? Also klar, auch mit jedem, der irgendwo auf dem Zug aufspringt, ne, ist natürlich das Thema irgendwo schon bestärkt. Aber ja, schöner ist natürlich, wenn es dann auch richtig und ganz, ganz konsequent umgesetzt wird. Ne? Und ja, wir meinen es halt einfach wirklich, wirklich ernst.
Ja, und das kann euch ja auch niemand mehr nehmen. Ne? Diese ersten Jahre, dieses ja wirklich die, also wie viele Fonds und ETFs gibt es jetzt seit 3, 4, 5 Jahren? Wenn ich mir das in der Performance angucke, denke ich mir, ja, derzeit hätte ich auch eine gute Entwicklung gemacht, wenn ich einen Fonds aufgesetzt hätte. Aber halt wirklich die lange Zeit beim Ökovision Classic, also so wie lang gibt es den schon? Also wie ist der durch die Krisen gekommen? So, also da einfach zu zeigen, so hey, wir sind dran geblieben und es hat sich ausgezahlt.
Genau. Ja, absolut.
So, und dann haben wir immer noch zwei spannende Fragen zum Schluss. Welche Menschen inspirieren dich?
Ja, also mich inspirieren Menschen, die ein Ziel vor Augen haben und das ja trotz schwieriger Bedingungen und oder Voraussetzungen verfolgen, sich dabei nicht vom Wege abbringen lassen, dabei nicht irgendwie Mensch, Tier und Umwelt irgendwie schaden und auch dabei die Dinge so ganz, ganz unaufgeregt irgendwie angehen, die einfach was anpacken, einfach was tun. Und ja, das kann zum Beispiel auch ein Mensch sein, der seinen Traumberuf ausübt, obwohl vielleicht auf den ersten Blick, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht auch die Bedingungen und Voraussetzungen vielleicht nicht so die allerbesten sind, aber der oder die das Ziel dann vor Augen hat und einfach verfolgt. Also das inspiriert mich wirklich, dass da jemand einfach ganz ja mit viel Wille wirklich dann entsprechend dabei bleibt, ne, und sich nicht vom Wege abbringen lässt.
Passt ja auch gut auf das Thema Nachhaltigkeit, ne? Und auf Öko-World. Genau, dranbleiben, genau. Und nicht aufgeben, trotz aller Widrigkeiten. Und welches Buch hast du zuletzt gelesen?
Ja, das letzte Buch, was ich gelesen habe, war das Buch Konsum, warum wir kaufen, was wir nicht brauchen. Und das finde ich ist ein ganz, ganz starkes Buch, um so das eigene Konsum- und Kaufverhalten zu hinterfragen. Und was mir dabei besonders gut gefallen hat, dass der Autor, der Carl Tillison, dabei nicht den erhobenen Zeigefinger irgendwie auspackt, sondern vielmehr so zum Reflektieren irgendwie anregt und sich auch selber da auch mit ins Boot nimmt, ne? Also er spricht da oft von wir, ne? Also er zeigt dann nicht irgendwie mit dem Finger auf andere, sondern er schließt sich da selbst auch total, total ein und zeigt da einfach schöne Beispiele so aus dem Alltag auf. Und ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Sehr schön. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ja, gerade das mit dem nicht erhobenen Zeigefinger, sondern ja, menschlich zu bleiben und zu sagen, wir sind ja alle nicht perfekt. Also das zu glauben, auch als Autor. Wäre ja ein bisschen vermessen. Sehr schön. Für alle HörerInnen, die jetzt Lust haben, ihre Geldanlage für Kinder zu gestalten, die können sich natürlich wie immer vertrauensvoll an uns wenden, aber sie können sich natürlich auch direkt an euch wenden. Wo finden sie euch denn?
Ja, ihr findet uns in Hilden, das ist in der Nähe von Düsseldorf, und natürlich aber auch online unter www.ökoworld.com. Und ja, da findet ihr auch alle Kontaktmöglichkeiten und ja, da freuen wir uns auf jeden Fall über alle Interessierten, die da dem Geld die richtige Richtung geben möchten.
Das Ganze verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes, damit man euch auch wirklich finden kann. Ja, ich finde das doch ein schöner Abschluss. Also ich glaube, wir haben das Thema Investments für Kinder einmal rundum beleuchtet. Ich hoffe, dass alle HörerInnen da draußen, die sich mit dem Thema beschäftigen und überlegen, wie und wo und was sie denn jetzt für ihre Kinder tatsächlich investieren sollen, da einen ganz guten Hinweis bekommen haben. Wir freuen uns wie immer auch über Feedback. Also wenn ihr da noch mehr wissen wollt, noch andere Punkte habt, die ihr wissen wollt, schreibt uns gerne wie immer unter verstärkung@verwendo. Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, doraotto.de. Und dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, liebe Tanja, für das tolle Gespräch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, unsere HörerInnen haben da sehr, sehr viel Neues mitgenommen oder das einfach nochmal sehr gut strukturiert, wie du es gemacht hast, aufgenommen und sind da jetzt bereit für das Thema.
Ja,
vielen Dank.
Ich freue mich auch und danke auch ganz, ganz herzlich für die Einladung, hier an dem Podcast teilzunehmen. Und ja, danke für den tollen Austausch heute.
Vielen Dank. Mach's gut.
Bye, bye.
Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.